Literaturfest Meißen, Sonnabend, 14. Juni. 16 Uhr, Leseort Krimibühne Kleinmarkt. Nun sind wir dran. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Preisschrift sind wir als BSV Sachsen erstmalig mit dabei und natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Aber hören Sie selbst.
Also herzlich willkommen hier auf dem Kleinmarkt mit einer ganz besonderen Lesung. Ich sehe unsere städtische Behindertenbeauftragte. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Und es ist total wichtig. Also ich als Sozialpolitikerin habe ja vieles von euch schon lernen dürfen. Also ich bin eine Sehende. Ich habe Angst vor Hunden. Neben mir rechts steht ein Hund, der lag auch schon in meinem Büro rum, der durfte schon den Landtag besichtigen. Also vielen Dank an den Sächsischen Landes- und Blindenverband A, für die Arbeit, die ihr macht. Für uns Sehende ist es nicht immer einfach zu verstehen, welche Probleme ihr habt. Und ich muss mal sagen, als Sozialpolitikerin könnt ihr schon ganz schön nerven, Andreas. Also das muss ich ja schon mal sagen. Und ohne euch würden wir als Politiker vieles gar nicht sehen, und das sage ich absichtlich sehen, also auch die Defizite, die es gibt, den Ausgleich, den ihr braucht. Die Technik ist total modern geworden, ich durfte es bei dir, lieber Andreas Schneider, schon erleben, was es alles an neue Technik gibt, aber auch diese kostet Geld, und deswegen bin ich besonders dankbar, dass wir heute eine besondere Lesung machen dürfen. Andreas, gleich gehört dir das Mikrofon, und die Katrin Geithner vom Blinden- und Sehverband Sachsen e.V. wird heute in einer, Katrin, halt mal dein Buch hoch, aus einem weißen Buch, ohne Buchstaben, also für mich sind das keine Buchstaben, die ja wirklich viele Akten lesen muss, vorlesen. Vielen Dank, Katrin, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Das ist, ich denke, für Meißen eine besondere Ehre, dass ihr heute hier seid. Und Andreas, ich darf dir das Mikrofon übergeben und du darfst deinen Hund ausnahmsweise heute behalten.
Schönen guten Tag, liebe Literaturfreunde. Ich freue mich, dass wir heute das erste Mal hier sein dürfen. Und liebe Daniela, ich kann dir versprechen, wir werden natürlich nicht nachlassen mit dem Nerven. Ne? Da kannst du dich schon mal drauf verlassen. Okay, so. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, heute mal unsere Art zu lesen vorzustellen. Ne? Es gibt viele moderne Technologien inzwischen, aber es gibt ja auch die Punktschrift. Und die Punktschrift, das ist analog. Das ist so, wie ihr Sehende euch ein Buch nehmt und einfach das lest. Ne? So, genauso können blinde Menschen mit der Punktschrift sich die Literatur erschließen. Und man muss immer dazu wissen, also wir wissen das, ihr wisst es vielleicht nicht, aber es ist nur ein Bruchteil der ganzen Literatur, die auf der Welt verfügbar ist, für uns zugänglich. Die gibt es zum großen Teil nicht in Punktschrift, reden wir von Fachbüchern gleich gar nicht. Ne? Es gibt viele Hörbücher, aber Hören, und das sage ich als Späterblinder, ist mit Lesen nicht vergleichbar, das ist eine ganz andere Sache. So, genauso wie ihr das totgesagte Buch weiterlest, ne? So lesen unsere blinden Menschen die Punktschrift weiter. Und das ist ganz wichtig, und ich möchte eigentlich ohne lange mehr dazu reden, ich muss noch etwas zur Einleitung sagen. Angekündigt war ja die Lesung aus dem Buch Eine Fingerkuppe Freiheit. Und ihr wisst ja, so ein Autor hat das Urheberrecht, ne? Und er kann bestimmen, was mit seinem Buch passiert. Und wir hatten in der letzten Zeit zusammen auch mit dem Veranstalter einen riesengroßen Mailverkehr mit dem Kameraden. Und da sind bestimmte Unstimmigkeiten. Deswegen nehmen Sie uns das jetzt nicht übel. Wir sind jetzt umgestiegen auf das Buch Blindfisch. Das ist ein Jugendbuch, wo es um einen jungen Menschen geht, der... Ja, Sie werden es gleich selber hören. Ich übergebe mal an die Katrin, die wird noch was zum Louis-Braille-Jubiläum, der 200 Jahre alt geworden ist dieses Jahr, sagen und zur Bedeutung der Punktschrift. Danke.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin die Katrin, lebe in Chemnitz. Wir hatten ja gerade schon was über Chemnitz gehört vom Vorgänger. bin in Leipzig geboren und bin von Geburt an blind. Ich bin also mit der Blindenschrift aufgewachsen, damals in Karl-Marx-Stadt an einer Schule, Spezialschule für Blinde. Wir befinden uns in diesem Jahr tatsächlich in einem Jubiläumsjahr. Genau vor 200 Jahren hat Louis Braille die Schrift, so wie sie heute noch verwendet wird, erfunden. In dem Buch, was wir ursprünglich lesen wollten, wird über das Leben von Louis Braille erzählt. Ich werde es trotzdem jetzt hier kurz zusammenfassen. Er ist in der Nähe von Paris 1809 geboren und mit 6 Jahren erstmal dort in die Dorfschule eingeschult worden. Da gab es einen jungen Dorfschullehrer, der sich das dann zugetraut hat, das blinde Kind trotzdem zu unterrichten. Und man merkte schnell, Louis Braille war sehr wissbegierig und hochmusikalisch. Und da der Ort nicht weit von Paris ist und es dann doch bekannt wurde, dass es in Paris bereits damals ein Institut für blinde Kinder gab, ein Lerninstitut, hat man dann beschlossen, den Louis Braille mit 10 Jahren nach Paris zu geben. Er ist dann also von seinem Heimatort weg und musste dann in ein Internat. Muss man sich vorstellen, nur noch in den Ferien nach Hause, nicht mehr so oft, ne? Weg von den Eltern. Und er lebte sich dort ein und dort hat man aber natürlich, gab es noch keine wirkliche Möglichkeit einer Schrift direkt für Blinde. Die Kinder damals haben erhabene, normale Schreibschrift gelesen. Da wurde mit dicker Tinte und Druckverfahren mit Pressen versucht, die normalen Buchstaben fühlbar zu machen. Das ging soweit nicht ganz so schlecht, es war aber nicht das Optimale, weil wenn mehrere Kinder das Buch in den Händen hielten oder gedruckte Seiten, gepresste Seiten, kann man so sagen, dann war das ganz schnell verwischt und weggedrückt und man konnte dann eigentlich nichts mehr lesen. Und man unterrichtete die Kinder aber trotzdem irgendwie weiter und es kam mal um 1821 herum ein Herr an dieses Institut, der meinte, es gibt eine Nachtschrift im Militär und diese könne man doch für Blinde verwenden. Allerdings hatte diese Schrift 12 Punkte und war auch kompliziert und setzte sich aus Silbenschrift zusammen und war ziemlich schwierig und fand nicht so recht Anklang beim Schuldirektor damals. Ach nee, was wollen wir damit? Aber Louis Braille war damals so schlau und hat gesagt, das ist aber interessant, das interessiert mich. Ne? Ich bin jetzt 12 Jahre alt, also 1809 geboren, ich bin jetzt 12, 13, da war sehr wissbegierig. Das interessiert mich, ich möchte diese Schrift erlernen und hat das auch versucht und hat gesagt, naja, aber die 12 Punkte sind doch ganz schön kompliziert und hat getüftelt im stillen Kämmerlein für sich, was kann ich machen? Und ist dann ein paar Jahre später, so um 1824, 25, darauf gekommen, 6 Punkte passen doch wunderbar unter eine Fingerkuppe, also 3 Punkte von oben nach unten in 2 Spalten, eine linke, eine rechte Spalte, nur 6 Punkte zu nehmen. Und aus diesen 6 Punkten hat er dann das französische Alphabet systematisch sich überlegt und aufgebaut. Und nicht nur das normale Alphabet, er hat dann auch für Mathematikzeichen erfunden. Und da er hochmusikalisch war und Orgel und Cello gespielt hat, hat er auch eine Blindennotenschrift aus den Zeichen erfunden. Und war total begeistert und wollte das natürlich gerne seinen Mitschülern beibringen. Aber es gab an dem Institut in Paris konservative Lehrer, wie das vielleicht man sich vorstellen kann, die natürlich nicht begeistert waren. Eine Schrift nur für Blinde, die nur Blinde lesen können, war nicht erwünscht. Das geht nicht und da können wir ja nicht mehr mitlesen und da machen die dann geheime Absprachen, das können wir Sehenden ja nicht mehr nachvollziehen. Da war das erst eigentlich gar nicht so gewollt. Natürlich haben die Jugendlichen dort im Internat untereinander sich das natürlich trotzdem beigebracht, heimlich natürlich. Und es hat sich dann doch etwas an der Schule durchgesetzt, dass zumindest in Mathematik und in Musik, also in der Notenschrift, die Schrift verwendet wurde, aber für den normalen Deutschunterricht war es immer noch ein No-Go, das ging gar nicht. Und das hat auch noch viele Jahre gedauert, bis dann doch andere Schulleiter und sowas kamen. Und erst nach dem Tod von Louis Braille, der ist dann 1852 verstorben, war bis dahin Lehrer an dem Institut in Paris, also ist dort geblieben, hat dort weiter die Kinder und Jugendlichen unterrichtet, ist er leider an TBC verstorben. Und er war ganz, was ich noch vergessen hatte, was viele aber, denke ich, noch wissen, eben auch nicht von Geburt an blind, sondern er hat mit 3 Jahren einen Unfall bei seinem Vater in der Sattlerkammer gehabt und hat sich mit einem scharfen Werkzeug das Auge ausgestochen. Das eine, das war nicht mehr zu retten, und die Entzündung ging auf das zweite Auge auch über, und deswegen war er komplett blind geworden im Alter von 5 Jahren und hat dann die Schrift und alles entwickelt, aber leider den Durchbruch nicht mehr miterlebt. In Frankreich setzte er sich dann so langsam durch, und im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen, gab es einen Kongress der Blindenpädagogen in Wien 1871, und ab da wurde dann festgelegt, diese 6-Punkte-Schrift ist jetzt das Nonplusultra und wird für alle Sprachen der Welt sozusagen angepasst, und jedes Land hat Anpassungen vorgenommen, weil aus 6 Punkten lassen sich ja gerade jetzt hier in Deutschland nicht nur 26 Zeichen machen, sondern insgesamt 64 Kombinationen, und dann kann man alle Sprachen darstellen. Also auch die Silbenschriften oder von rechts nach links gelesene Schriften lesen Blinde von rechts nach links gelesene lesen auch Blinde von links nach rechts. Also das ist natürlich so, aber es gibt die Brailleschrift, so wie sie jetzt mit 6 Punkten überall, wo es eben angepasst auf jedes Land. Nun, wie anfangs schon erwähnt, eben aus Urheberrechtsgründen haben wir jetzt aber ein anderes Buch zum Vorlesen gewählt. Ein Jugendbuch von Karin Susanne Fessel, das heißt Blindfisch. Dort ist die Situation noch ein wenig eine andere. Der Junge, der Jugendliche, um den es da geht, ist mit dem Usher-Syndrom geboren. Das ist eine Erkrankung, die meist mit dem Hörverlust, also einen Hörverlust hat. Das ist eine dauerhafte Entzündung im Mittelohrbereich. Und dieser Junge hat das Pech. Das ist bei dieser Erkrankung oft so, dass mit den Jahren, bei ihm beginnt das im Teenageralter, leider das Sehvermögen auch immer mehr schwindet. Er ist Schüler unter normal geschulten Kindern und Jugendlichen. Und ich würde einfach dann lesen, wir haben das praktisch in meiner Brailleschrift hier. Auf dem Tisch haben wir noch ausgelegt das Originalbuch und eine Großdruckfassung für sehbehinderte Leser. Das heißt, wir haben große Schrift auch, haben wir auch ausgelegt. Die Großdruckfassung und das Braillebuch sind hergestellt in Leipzig im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen. Dort bin ich hauptberuflich als Korrekturleserin für Braille-Produkte tätig, schon über 20 Jahre. Ja, und wohne halt in Chemnitz und würde jetzt mal die Klappentexte lesen und dann einfach ein Stück reinlesen in das Buch, um mir dann Bescheid zu sagen, so, naja, 20 Minuten, 25 Minuten, wenn mich dann einer stoppt, bitte, dass da noch Zeit für Fragen bleibt. Lon sehnt sich danach zu fühlen, zu spüren und zu sehen. Aber was, wenn ein Teil davon nach und nach in die Dunkelheit driftet? Ich schließe die Augen, lausche den Stimmen der anderen. Dunkel und warm. So wird es dann immer sein. Jedenfalls dunkel. Meine Hand fährt zu meinem Ohr und ich decke mein Hörgerät ab. So könnte es auch sein. Dunkel und still. Plötzlich eine Hand auf meiner Schulter. Ich fahre herum. Was trinken? Fragt Tina. Willst du noch was? Nee. Als ich ihr enttäuschtes Gesicht sehe, ringe ich mir noch einen Rock mehr ab. Danke. Sie nickt, steht auf, läuft los. Nelly kichert und Hoa mit ihr. Echt jetzt? Die kriecht dir ja fast hinterher, sagt Nelly. Willst du sie nicht endlich erhören? Ihr seid doof, sage ich und muss lachen. umsehe, entdecke ich, dass Damian jetzt auf Theos anderer Seite sitzt. Er sieht mich an, seinen Blick kann ich nicht deuten. Jetzt noch etwas zur Autorin. Karen Susanne Fessel, 1964 in Lübeck geboren, studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Romanistik und lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in Berlin. Sie hat über 40 Romane und Erzählbände für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschrieben. Bereits ihr erstes Kinderbuch, Ein Stern namens Mama, 1999 erschienen, war ein großer Erfolg und wurde sogleich sowohl auf die besten Listen, Liste des Zürcher Kinderbuchpreises La Vache Qui Lit, als auch auf die Empfehlungsliste des Evangelischen Buchpreises gesetzt. Und wenn schon, stand unter anderem auf der Liste der besten 7 Deutschlandradio Fokus und war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für Steingesicht erhielt sie den Taiwan Book Award. 2020 wurde Karen Susanne Fessel für ihr kulturelles Schaffen und ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Sie ist Autorin mit Leib und Seele und sagt: Ich mache das, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte. Ich schreibe Bücher. Ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, aber ich schreibe viel Trauriges, Ernstes, Schwieriges. In meinen Büchern geht es fast immer um Kinder und Jugendliche, denen es nicht so besonders gut geht oder die es nicht besonders leicht haben. Ich glaube nämlich, dass das helfen kann, wenn es einem selbst nicht so gut geht. Wenn man sieht, dass andere die gleichen oder ähnliche Probleme haben oder vielleicht auch viel schlimmere und dass sie daran trotzdem etwas ändern können. Das Leben ist nicht immer lustig und leicht, aber Bücher lesen kann helfen. Und wenn eines meiner Bücher auch nur einen einzigen Menschen tröstet, ihm Mut oder Freude macht oder hilft, andere Menschen besser zu verstehen, dann hat sich für mich das ganze Schreiben schon gelohnt. Und jetzt lesen wir mal rein ins Buch. März 1. Na Schmucki, warum gehst du nicht ans Telefon? Weil ich meine Ruhe haben will. Ich lass dich aber nicht in Ruhe. Weißt du doch. Leises Lachen. Dann lässt Oskar sich neben mir aufs Bett fallen und greift mir gleichzeitig in die Kniekehle mit Daumen und Zeigefinger, so dass es ganz furchtbar kitzelt. Lass das. Was ist denn? Schlecht drauf? Bleib doch mal locker. Ich bin aber nicht locker und auch nicht schlecht drauf. Ich stehe nur im Dunkeln. Aber das weiß Oskar nicht. Und das muss er auch nicht wissen. Weiß ja auch gar keiner, ob das so bleibt. Nicht immer gleich die Pferde scheu machen, sagt Kurt immer. Ha, welche Pferde? Jetzt sag doch mal, warum warst du heute nicht in der Schule? Erkundigt sich Oskar und fingert sein Handy aus der Tasche. Er ist der Einzige, den ich kenne, der sein Handy immer in der Hosentasche hat. Du hast Englisch verpasst, jetzt musst du nachschreiben. Ist mir egal. Ist dir überhaupt nicht egal. Krieg ich was von der Cola? Ich reiche ihm die Flasche. Muss nicht daneben greifen. Ich weiß, wo sie steht. Wie alt ist die? Fragt Oskar skeptisch. Ich spüre, dass er mich von der Seite mustert. Langsam drehe ich den Kopf, fixiere sein Gesicht. Ich kann ihn gut sehen. Noch. Seine Nase, die er viel zu groß findet, seine zu einem Lächeln verzogenen Lippen. Von gestern, aber schmeckt noch. Hab gerade probiert. Oskar schwenkt die Flasche. Dann setzt er sie an und trinkt sie in einem Zug leer. Ich kann ihn neben mir hören. Irgendwie tut das gut. Das Leben ist eine graue, dunkle Soße mit Brocken drin. Ich könnte heulen. Aber dann sagt Oskar etwas Gutes. Die Englischarbeit war aber nicht schwer, sagt er. Und außerdem haben wir einen neuen, einen total süßen Typen. Damian heißt er. Und ich hoffe schwer, dass er schwul ist. 2. Damian. Oskar muss gar nichts weiter sagen. Allein der Name reicht. Oder besser, wie er ihn ausspricht. Weich, mit so abgerundeten grünen Kanten an den Ecken. Nelly und Oskar finden das beide komisch. Mein Gerede von Farben und Formen und so. Mir ist klar, dass sie es nicht nachfühlen können. Sie haben keine Ahnung, wovon ich rede. Für mich hat alles Farben und Formen. Immer schon. Ich kann hören, welche Farbe eine Form hat. Und ein Ton, ein Lachen, ein Lied. Und ein Name auch. Damian. Ich weiß jetzt schon, wie er aussieht. Ziemlich groß, schlank, blond. Aber irgendeinen Makel hat er auch, der ihn schüchtern macht, wenn man richtig hinguckt. Vielleicht ein Silberblick oder ein Blutschwamm. Ein ganz kleiner, den man gerade so sieht, wenn sein zu weites T-Shirt verrutscht ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Blond, was machst du denn da? Lass das mal. Meine Finger tippen im Staccato. Schnellfeuergewehr. Ich halte inne. Und was ist an dem so süß? Oskar neben mir bewegt sich auf dem Bett, rutscht ein bisschen nach vorn, verlagert das Gewicht von seinen schmalen Hüften weiter nach oben. Schlangenmensch, Oskar. Er müsste nur ein bisschen üben. Ich weiß nicht, irgendwie ist der süß. Schüchtern süß, weißt du? Als ich ihn gefragt habe, von welcher Schule er kommt, ist er rot geworden. Und schöne Augen hat er. Oskar seufzt. Und von welcher Schule kommt er? Hab ich vergessen, sagt Oskar und rutscht ganz nach vorn auf die Bettkante. Aber nicht aus Kreuzberg. Ich glaube, ich muss los. Meine Mutter will noch einkaufen mit mir. Tschüss, sage ich, lehne mich zurück und schließe die Augen. Aber das lässt Oskar natürlich so nicht durchgehen. Einen Augenblick später umfasst er meine Handgelenke, zieht mich nach vorn und schüttelt mich leicht, bevor er mich auf beide Wangen küsst. Ich öffne die Augen und sehe genau in seine. Er ist direkt vor mir. Ich kann ihn sehr gut sehen. Den Ausschnitt, Oskars grün-graue Augen, die langen, dichten Wimpern darüber, die dunklen Brauen, seine glatte, helle Stirn. Tschüss du, sagt Oskar weich. Und wann immer du endlich mal gedenkst, mir zu erzählen, was los ist. Ich freue mich drauf. Und dann ist er weg. Damian, wieso weiß ich schon jetzt, wie er aussieht? 3. Lon, Mama ist heiser. Sie hat heute Morgen mit ihrer Freundin Badminton gespielt. Danach ist sie immer heiser. Lon, kannst du nächste Woche mit Anni zum Zahnarzt gehen? Mittwoch um 16:30. Ich bin dann noch nicht hier. Warum muss sie eigentlich jeden Satz mit Fragezeichen beenden? Jeden, wirklich. Aber nur, wenn sie mit mir spricht. Seit ein paar Monaten ist das so. Und irgendwie steht sie auch immer einen halben Meter zu weit von mir weg. Als wäre sie unsicher. Oder als hätte sie Angst. Kurt hat keine Angst. Kurt, mein Stiefvater, Annis Vater. Kurt, die Kurthose. Kurt, die Hose. Was für ein Name. Und der findet den auch noch gut. Meine Eltern haben mich nach dem großen Biologen und Tierforscher Kurt Riechelmann benannt, hat er mir einmal erklärt. Da war ich 12 und habe noch geredet wie ein Wasserfall. Man konnte es richtig prasseln hören, als hätte ich alles vorwegnehmen müssen. Lon, ich drehe mich im Aufstehen halb zu ihr, aber das reicht nicht. Lon, nimmst du die Schüssel bitte mit? Früher hätte sie gesagt, nimm bitte die Schüssel mit. Aber heute fragt sie nur noch. Meine Mutter fragt sich durchs Leben. Aber leider gibt's keine Antwort. Nimmst du sie bitte mit? Bin doch schon dabei. da, eine runde Form, weiß, aber eigentlich dunkel. Griffe, altes Erbstück, von Oma Lisa. Blond? Was denn? Meine Stimme klingt schrill. Anni zuckt zusammen, kurz schnaubt, eine glatte Form in meinen Händen. Blond, vorsichtig. Was denn, was? Genervt? Blond B, 16, ist genervt. Die Schüssel, glatt, schwer, rund. Blond, verdammt, brüllt Kurt und springt auf und dann knallt es. Heiße Tropfen spritzen auf. Scheppern, klirren, schreie. Sag mal, kannst du nicht aufpassen, du? Das gibt's doch gar nicht. Mist, die ganze Suppe. Die ganze Suppe. Ja, ja, ja. Löffelt sie aus, bitte. Tut es für mich. Ich hab doch gesagt, das Leben ist eine dunkle, graue Soße. Mit Trocken drin. Ich könnte einfach nur weinen. 4. An der Decke sind Lichtflecken. Große, schraffierte Flächen mit Krümeln drin. Wenn ich blinzele, werden aus den Krümeln Schleier. An den Ecken ist alles unscharf oder eher dunkel, als würde ich mit den Händen ein Fernglas um meine Augen bilden. Ein bisschen ist es so wie früher. Früher, ich kann mich gut erinnern, habe ich manchmal, wenn wir unterwegs waren, einen Ausflug machten oder so, dann habe ich draußen auf einem Feld gestanden, einem weiten Feld, in der Ferne einige Bäume, über mir der Himmel mit ein paar Krähen, die Flügel schwingend vorüberschwebten. Unten, irgendwo am Rande, vielleicht das graue Asphaltband der Straße. Aber alles weit, weit, weit. Und jetzt stehe ich in einem großen Pappkarton, ganz hinten, an die Pappwand gepresst und sehe hinaus aus einem kleinen, mit einem Teppichmesser hineingeritzten, unscharfen Viereck als Fenster. Und draußen dämmert es gerade. So ist das. Ungefähr. Ich drehe mich auf die Seite und schließe die Augen. Blitze, ein Zucken, Schlieren. Eigentlich kein großer Unterschied. Augen auf, Augen zu, Augen auf. Doch lieber zu. Es gibt nur ein paar Handvoll Leute in meinem Alter hier im ganzen Land, denen es gerade genauso oder ähnlich geht. Höchstens eher weniger. Ascher-Syndrom, erblich bedingte Kombination von langsam fortschreitender Netzhautdegeneration und früh einsetzender Innenohrschwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit von Geburt an. Häufigste Ursache vererblich bedingte Taubblindheit. Selten. Ungefähr 6000 Betroffene in Deutschland. 3 verschiedene Typen. Bei Typ 2 gleichbleibende hochgradige Schwerhörigkeit. Die beginnende Retinopathia pigmentosa setzt nicht immer, aber wenn, dann während der Pubertät ein. Vielleicht führt zur Erblindung. Sehr selten. Sowas wie mich gibt es also nur sehr selten. Ich bin eine sehr seltene Spezies. Aber es gibt garantiert absolut niemanden, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, auf der ganzen weiten Welt, der so sein möchte wie ich. Garantiert nicht. Und ich möchte auch nicht so sein. Ich möchte nicht ich sein. Ich möchte nicht. Mit der Hand über das Kissen streichen, fühlen geht immer. Fühlen über Haut, weiche Haut, Jungshaut. Mir wird warm. Aber nicht nur da, wo es gut tut, auch in der Brust, im Kopf, überall. Ich knülle mein Kissen zusammen, presse mein Gesicht hinein. Ich kann die Federn spüren unter dem Bezug. Nasse Federn. Meine Augen können so wenig, aber weinen geht noch. Fühlen geht immer. 5. Der ist in der 12., sagt Nelly. Kennst du vom Sehen, zeig ich dir. Alles klar. Nelly geht neben mir, hallende Schritte auf dem Boden. Überall Rauschen. Wie laut das ist. Ich möchte zurück in mein Bett. Lon, hi, na, alles gut? Lon, was hattest du denn, Grippe? Du hast nichts verpasst. Gelächter, Kichern, die Gestalten der anderen sind mir vertraut. Viele der Mädchen sehen sich ähnlich. Lange Beine und Haare, das Kinn immer ein wenig nach unten. Aber wenn man sie anspricht, dann hoch damit. Alle bewegen sich auf ihre eigentümliche Art. Ich weiß genau, wem ich ausweichen muss und wem nicht. Kurze Oberteile, Tops, Jacken, lange Cardigans, alles lang, alles fließt, lauter Schatten, direkt da, wo mein Blickfeld zu Ende ist. Aber alle huschen hinein und hinaus. Ich drehe den Regler hoch. Das Rauschen minimiert sich. Oskar stößt mich an. Da ist er. Wer? Na, der Neue. Er nickt nach vorn, aber ich habe ihn schon gesehen. Schlank, ziemlich groß, blond. Wusste ich's doch. Als er sich halb umdreht, stockt mir der Atem. Ein kurzer Blick aus sehr dunklen Augen. Na, Oskar stupst mich an. Süß, wa? Ich kann nichts sagen. Gehe weiter. Seine Augen folgen mir. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wo ist der Makel? 6. Los, mach dich lang. Den kriegst du noch. Johlen pfeifen. Ich strecke mich, hebe ab. Knapp an den Fingerspitzen vorbei. Scheiße, Jakob rennt wütend zurück. Rückwärts. Kann doch mal passieren, tröstet mich James. Nächster Ball, wieder von hinten. Durchgespielt, weiter zu Gina. Die passt zurück. Achtung, wieder vorbei. Boa schnappt ihn aus der Ecke, wirft rüber zu Jana. Manndeckung, schreit der Sportlehrer. Gina, Lon, vorrücken. Los, Beeilung. Das Quietschen der Sohlen auf dem Hallenboden, Gekreische, hochgerissene Arme, Stöhnen. Hinten sehe ich James den Ball aufheben. Ein Blick und der Ball fliegt quer übers Spielfeld zu mir rüber. Den kriege ich, den muss ich kriegen. Meine Finger verkrampfen sich, Geschrei. Mein Gerät übersteuert. Der Ball klatscht mir direkt in die Hände. Absatzdrehung, das Tor direkt vor mir. Die Torfrau, Nadja, ein Schemen. Fallrückzieher, kann ich im Schlaf. Drin. Cool, Nelly klatscht mich ab. Lon, komm mal raus. Ich trabe rüber zum Lehrer, lasse mich auf die Bank fallen. Keuche, wo ist meine Wasserflasche? Lon, ist was mit dir? Ich trinke lange, lasse die anderen auf dem Spielfeld nicht aus den Augen. James passt zu Nelly rüber. Gina rennt vorwärts. Nee, wieso? Du bist so merkwürdig in letzter Zeit, als wenn du nicht bei der Sache wärst. Hast du irgendwelche Probleme, vielleicht privat oder so? Bohrender Blick. Oder gefällt dir Handball einfach nicht? Nächstes Jahr ist ja dann Volleyball dran. Das spielst du doch im Verein, oder? Vielleicht findest du das besser. Nein, alles gut. Er nickt, sieht zu den anderen, pfeift auf zwei Fingern und fuchtelt mit einer Hand. Gina, vorwärts, an die Linie. Rennen müsst ihr, nicht faul rumstehen. Wir gucken zu, wie James und Nelly nach vorne ziehen. Nelly kriegt den Ball, gibt weiter, Jakob hebt ab, knallt den Ball voll daneben. Der Lehrer sieht auf die Uhr und steht auf, um nach seiner Pfeife zu angeln. Ich guck auch hoch. Die große Uhr an der Stirnwand ist gut zu erkennen. Die Stunde ist um. Ich denke bis hierher. Ich habe jetzt gerade mit meinen Fingern auf meine tastbare Armbanduhr geguckt. Er erlebt natürlich noch viele Dinge und das Sehen macht ihm große Schwierigkeiten nach und nach, also in der Schule natürlich und auch auf Klassenfahrt, denn das Buch ist dann doch noch sehr, beschreibt das sehr schön, was es für Schwierigkeiten so gibt und wie er also trotzdem versucht zu meistern, ohne natürlich sich zu verraten, aber irgendwann kommt der Punkt, wo er seinen Eltern und auch seinen Klassenkameraden nicht mehr verschweigen kann und stellt sich dann natürlich auf seine Sehbehinderung um. Also es ist schon empfehlenswert zu lesen, wie es weitergeht. Ich denke, jetzt haben wir noch Zeit für Fragen von Ihrer Seite. Das Buch heißt Blindfisch und ist von Karin Susanne Fessel. Genau.
Vielen Dank, liebe Katrin, für den Vortrag. Das ist immer wieder erstaunlich für mich als derjenige, als einer, der die Punktschrift nicht kennt und das nicht mehr hinkriegt, weil seine Finger nicht mehr so gefühlvoll sind durch die ganzen Berufsjahre. Ja, nun haben Sie, liebe Literaturfreunde, gerade gehört, so eine ziemlich harte Geschichte eigentlich, ne? Von einem Jugendlichen, der mit einem Aschersyndrom behaftet ist, der aber auch sich entwickelt, der sein Leben leben muss, ne? Der langsam jugendlich Richtung Erwachsen geht, er muss damit klarkommen. So, die Taubblindheit, mal gehört haben, ist natürlich eine Sache, die ist Gott sei Dank nicht so weit verbreitet, wie auch bei der Blindheit das der Fall ist. Wir haben in Sachsen zurzeit 59 taubblinde Menschen. Es gibt in Radeberg das sogenannte Storchennest, ist von der evangelischen Kirche getragen und seit vielen Jahren eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie sich um diese Leute gekümmert wird. Ja, aber Sehbehinderung geht ja ganz anders los, ne? Und ich mache es immer ganz deutlich. Wenn ich jemanden eine Brille wegnehme, der 7 Dioptrien hat, plus oder minus, was ist denn dann? Dann wird es schlecht mit Arbeiten gehen, nicht? So, und für alle diese sind wir als Filmverband unterwegs. Wenn Fragen noch sind, bitte immer ran, wir sind noch da. Wir haben aber, wie gesagt, die Bücher ausliegen, wir haben aber Infomaterial mit. Wir haben es aber nicht hingelegt, weil der Wind wird es wegblasen. Wer noch Informationen haben will, kommen Sie auf uns zu. Wir haben in Meißen unsere eigene Kreisorganisation. Unsere beiden vielmals in Meißen schon gesehenen Leute, das ist der Jürgen Klapscheweit und der Bernd Roos. Den können Sie jederzeit ansprechen und auch sprechen Sie mich an, denn ich sehe Sie nicht. Ne? So, und dann ist es so eine Episode mal vielleicht noch. Ne? Ich gehe durch die Stadt und die ist voll Touristen. Da hatte ich meinen Hund damals noch nicht. Ne? Und immer wo ich war mit meinem Langstock, da war niemand. Komisch, ne? Seitdem ich einen Hund habe, da haben wir immer Gesprächsbedarf. Ne? Aber Leute, viele Leute, die sehbehindert sind, die sind darauf angewiesen, dass sie mit ihren Mitmenschen kommunizieren können. Also sprechen sie uns an, geben sie Hinweise, fragen sie einfach, wenn da mal jemand in der Gegend rumsteht und unsicher ist, darf ich ihnen helfen? Ne? Einfach am Arm nehmen und mitschleppen, das kommt meistens nicht so gut. Aber das sind so die Sachen, die hätte ich gerne noch mitgebracht. Ich danke der Katrin für das, was sie heute geleistet hat. Ich bin ganz happy, dass wir das heute machen durften. Ja, und wir werden morgen auch nochmal in der Annelie-Marie-Stiftung lesen. Und ich hoffe, es waren neue Einblicke für Sie. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und nochmal einen großen Applaus für unsere Vorleserin, die Katrin.
Dankeschön.
Zusammengestellt und produziert im Juni 2025 von Redaktion Hörmagazin Mobil, Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e.V., Louis Preisstraße 6, 01099 Dresden, Telefon 0351 8090611 und Mail mobil@ www.bsv-sachsen.de.